ARD.
Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil ist in Kiew eingetroffen. Ukrainische Truppen melden kleinere Geländegewinne im Donbass. Gefangenenaustausch. Ukrainische Soldaten kommen in Tschernihiw an. Schattenflotte. Prozess gegen Eagle S beginnt in Helsinki. Gaza. Palästinensischer Zivilschutz meldet weitere Todesopfer. Und 6 Tote und 86 Verletzte durch israelischen Angriff im Jemen. Hallo, ich bin Claudia Drews. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Heute am Montag, dem 25. August. Redaktionsschluss für diese Folge war 7 Uhr. Schauen wir zunächst auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil ist in Kiew eingetroffen. Er besucht die ukrainische Hauptstadt, um über Wege zu einem Frieden zu sprechen. Geplant sind Treffen mit seinem Amtskollegen Finanzminister Marchenko und mit Verteidigungsminister Schmihal. Aus Kiew, Nils Bula.
Lars Klingbeil ist am Morgen in Kiew eingetroffen. Zum ersten Mal besucht er als Vizekanzler und Bundesfinanzminister die ukrainische Hauptstadt. Er suche in enger Abstimmung mit Bundeskanzler Merz den Austausch, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess unterstützen kann, so Klingbeil nach seiner Ankunft in einer schriftlichen Mitteilung. Es brauche verlässliche Sicherheitsgarantien, die einen dauerhaften Frieden für die Ukraine gewährleisten. Deutschland werde dabei seiner Verantwortung gerecht werden, sagte Klingbeil, ohne konkreter zu werden. Der russische Machthaber Putin solle sich keine Illusionen machen, dass die deutsche Unterstützung für die Ukraine bröckeln könnte. Man bleibe weiter der weltweit zweitgrößte und in Europa der größte Unterstützer der Ukraine. Laut Bundesfinanzministerium unterstützt Deutschland mit mehr als 50 Milliarden Euro seit Beginn der russischen Großinvasion. Davon entfällt die Hälfte auf die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten, 17 Milliarden Euro auf militärische Hilfen und der Rest auf zivile und finanzielle Unterstützung. In Kiew will Klingbeil unter anderem seinen ukrainischen Amtskollegen Finanzminister Serhii Marchenko und Verteidigungsminister Denis Schmyhal treffen.
Ein Frieden zwischen Russland und der Ukraine ist trotz aller Bemühungen zumindest vorerst nicht in Sicht. Russischen Angaben zufolge wurden mehrere ukrainische Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgeschossen. Der Bürgermeister der russischen Hauptstadt schrieb auf Telegram, Rettungskräfte seien am Absturzort der Trümmer im Einsatz. Am Abend meldeten ukrainische Truppen Geländegewinne im Donbass. In den vergangenen Tagen gelangen ihnen mehrere solcher kleinen Rückeroberungen im Südosten des Landes. Auch wenn es mitten im Krieg vielleicht paradox erscheint, wird der Austausch von Gefangenen zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurden jeweils 146 Menschen freigelassen. Es handelt sich vor allem um Soldaten. Unsere Korrespondentin Sabine Adler war bei einer Gefangenenankunft im ukrainischen Tschernihiw dabei.
Willkommen, willkommen zu Hause, ruft die Menge, als endlich die Busse und Rettungswagen auf das Gelände des Krankenhauses von Tschernihiw biegen. Es ist 19 Uhr. 8 Stunden haben sie gewartet. Deutlich mehr Frauen als Männer. Bis vor wenigen Minuten wusste keine von ihnen, ob ihr Mann, Bruder oder Sohn in einem der 4 Busse sitzt. Olga Oman ist die Erste, die die Nachricht per SMS erreicht. Die rundliche blonde Mutter weint vor Freude und zittert am ganzen Leib. Ihr Sohn ist dabei, doch noch sieht sie ihn nicht. Er war Marineinfanterist, 36. Brigade in Mariupol. Jewgeni heißt er. Seit 2022 suche ich nach ihm. Bin im Parlament gewesen, auf dem Maidan in Kiew beim Roten Kreuz. Zu jedem Gefangenenaustausch bin ich gefahren. Und einmal rief ein Soldat, als er das Foto sah, das ich immer bei mir habe. Das ist doch Jeka. Wir waren zusammen in derselben Gefängniszelle. Ich danke Gott.
Na zdrowie,
Ihre Freundin kommt auf sie zu, sie schließen sich in die Arme, beide weinen erleichtert. Rund 6000 Militärangehörige und Zivilisten kehrten bislang per Gefangenenaustausch in ihre Heimat zurück. Doch 70.000 Ukrainer und Ukrainerinnen werden bis heute vermisst. Noch sehr viel mehr Angehörige suchen verzweifelt nach ihnen. Die Menge bestürmt soeben die freigekommenen, erschöpften Gefangenen. Die Wartenden strecken ihnen die Fotos ihrer Männer entgegen, jede und jeder in der Hoffnung, dass einer einen Kameraden darauf erkennt. Sie rufen den gerade Freigelassenen die Nummer von Armeeeinheiten zu, in denen die verschollenen Soldaten gedient haben. Doch immerzu schütteln die ehemaligen Gefangenen den Kopf. Viele Frauen weinen. Eine Lehrerin, die schon beim 14. Austausch dabei ist, trägt es tapfer. Dann vielleicht beim nächsten Mal, sagt sie. Beim misslungenen Vormarsch der russischen Truppen auf Kiew Anfang März 2022 wurde der Journalist Dmytro Chiljuk festgenommen und saß die ganzen 3,5 Jahre in einem russischen Gefängnis. Sein Vergehen, er war ein ukrainischer Journalist. Als vor kurzem einzelne Gefangene aus der Zelle geführt und auf Blutergüsse hin untersucht wurden, wussten sie, dass das ein Anzeichen für einen bevorstehenden Gefangenenaustausch sein konnte. Aber erst als sie mit dem Flugzeug in Belarus landeten und er nach 1,5 Tagen endlich die Augenbinde und das Klebeband an den Händen abgenommen bekam, wusste er, dass er nicht in ein anderes russisches Gefängnis verlegt worden war. Als der Bus kam, habe ich verstanden, dass die Hölle vorbei ist. Und als wir die Grenze überquert hatten und auf ukrainischem Gebiet waren, sahen wir so viele Menschen mit riesigen blau-gelben Fahnen über zig Meter lang. Sie winkten uns zu. Das war so schön und sehr unerwartet. Die größte Sorge galt all die Jahre seinen Eltern. Er wusste nicht, ob sie noch am Leben sind, denn während der ganzen Zeit hat er nur einen Brief von ihnen bekommen. In diesem Jahr. Geschrieben hatten sie ihm 2023.
Ein Bericht von Sabine Adler. Wir haben in diesem Podcast auch immer wieder über die sogenannte russische Schattenflotte berichtet. Russische Schiffe, oftmals marode, die unter verschiedenen Flaggen fahrend, die Sanktionen gegen Russland umgehen und auch für Sabotageakte verantwortlich sein könnten. In Finnland beginnt heute der Prozess um den Öltanker Eagle S. Jana Sinram berichtet.
Es ist der erste Prozess um ein Schiff der russischen Schattenflotte, das, mutmaßlich absichtlich, wichtige Infrastruktur in der Ostsee zerstört hat. Es wird also international sehr genau hingeschaut, wie das Verfahren ausgeht. Angeklagt sind der georgische Kapitän und 2 weitere Offiziere der Eagle S. Der Tanker war im Dezember in der Ostsee unterwegs. Die finnischen Behörden haben ihn damals festgehalten, nachdem er seinen Anker 90 Kilometer über den Meeresboden geschleift hat. Dabei sind 5 Unterseekabel zerstört worden. Die finnische Generalstaatsanwaltschaft wirft den 3 Angeklagten schwere Sabotage vor. Der Kapitän sagt dagegen, es war nur ein Unfall. Bis zum 10. September wird in Helsinki jetzt verhandelt, ein Urteil gibt es aber wohl erst später.
Schauen wir nun in den Nahen Osten. Im Gazastreifen geht das israelische Militär nach eigenen Angaben weiter massiv gegen die terroristische Hamas vor. Wie der palästinensische Zivilschutz berichtet, sind am gestrigen Sonntag mehr als 40 Menschen durch israelische Angriffe im Gazastreifen getötet worden. Die Zivilschutzbehörde steht unter Kontrolle der Hamas. Israel äußerte sich zunächst nicht dazu. Bei dem israelischen Angriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa sind nach Angaben der Houthi-Gesundheitsbehörden 6 Menschen getötet und 86 weitere verletzt worden. Das israelische Militär erklärt, es handle sich um eine Reaktion auf wiederholte Attacken des Houthi-Terrorregimes auf den Staat Israel und seine Zivilisten. Ziele seien ein Militärkomplex nahe dem Präsidentenpalast, 2 Kraftwerke und ein Treibstofflager gewesen. Und damit endet die heutige Frühausgabe von Krieg und Terror. Mein Name ist Claudia Drews und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.